ARD. Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Und was haben wir heute vor? Viele schöne, interessante Debüts vor allem gibt es im Programm und die wollen wir Ihnen vorstellen. Das sind dann immer Namen, die man sich wirklich merken sollte, denn auch die nächsten Filme könnten dann genauso interessant werden wie die Debüts. Da haben wir zum einen Another German Tank Story, also eine Geschichte aus der Brandenburger Provinz von Janis Alexander Kiefer. Wir haben den Film Im Haus meiner Eltern, eine sehr persönliche Arbeit von Tim Ellrich. Beide werden hier zu Wort kommen. Wir wollen aber auch reden über einen Film, der sehr berührend ist. Da geht es eben nicht um junge Leute, da geht es nicht um Debüts, sondern es geht um alte Menschen, die sich wieder auf das Eis wagen. Ice Age ist die Geschichte von betagten Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufern, die auf dem Eis ihre Würde zeigen, ihre Schönheit, ihre Kraft und ihre Eleganz. Wunderbare Geschichte. Auch die werden wir hier bereden und vieles andere mehr. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio.
Ich bin endlich offiziell versetzt worden. Vielleicht bin ich nur auf der Flucht. Aber ich bin voller Zuversicht, dass die Menschen mich annehmen werden.
Verzeihen Sie, wo finde ich den Bürgermeister bitte?
Wer will das wissen?
Luis Violett, ich bin die neue Schullehrerin.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Eric Benaud ist in Deutschland wahrscheinlich der erfolgreichste französische Regisseur der letzten Jahre. Denken Sie an Filme wie Birnenkuchen mit Lavendel, à la carte und Die einfachen Dinge. Die erreichten teilweise bei uns mehr Zuschauer als in seiner Heimat in Frankreich, was wirklich sehr erstaunlich ist. Nun kommt mit Luis und Die Schule der Freiheit sein neuestes Werk in unsere Kinos, mit dem er in Frankreich wiederum seinen zweitgrößten Erfolg feierte und über 600.000 Zuschauer erreichte. Und damit grüße ich erstmal ganz herzlich Jörg Taschmann. Hallo Jörg.
Ja, ich grüße dich, Knut. Hallo.
Jörg, Filme über Schule, über Lehrerinnen und Lehrer gehen in Frankreich ja fast immer. Also da könnte man eine ganze Hitparade zusammenstellen. Was meinst du, was macht eben diese Louise Violet zu einer ganz besonderen Lehrerin, also die Heldin dieses Films?
Ja, nur eine kleine Anekdote. Eric Benaud ist auf dem Dorf aufgewachsen und ist wirklich auf so eine Dorfschule gegangen mit mehreren Klassen. Das kennen wir ja von Nicolas Philibert's Film Haben und Sein. Insofern interessiert er sich schon sehr, sehr für Schule und hat jetzt seine Geschichte 1889 sich verortet. In Frankreich gibt es erst seit wenigen Jahren, nämlich seit 1882, die Schulpflicht, aber die Bauern wollen davon nichts wissen, denn es wird jetzt eine Lehrerin eben aufs Land geschickt. Und diese Louise, die muss erstmal darum kämpfen, akzeptiert zu werden. Untergebracht ist sie bei dem wohlhabenden Bürgermeister in dessen Scheune, wo übrigens auch der Unterricht stattfinden soll. Und dieser Bürgermeister, der ist ja halb so skeptisch, halb wohlwollend gewogen. Und dann hat diese Louise lange keine Schüler, sitzt einfach nur da und keiner kommt. Sie schreibt aber Briefe. Und sie trägt ein Geheimnis mit sich herum, denn sie war lange im Zuchthaus, weil sie an der Pariser Kommune teilgenommen hat. Und dieser Aspekt ist nun wirklich sehr spannend, weil diese Pariser Kommune ist ja nun wirklich sehr in Vergessenheit geraten. Übrigens auch in Frankreich. Eric Benaud dagegen ist von diesem Volksaufstand fasziniert.
Ich bin fasziniert von den Freiheiten. Bewegungen des späten 19. Jahrhunderts. Ich wollte schon immer einen Film über den Anarchismus drehen, aber nicht in dem negativ besetzten Sinn, wie man Anarchismus heute nur noch mit Chaos assoziiert. Mich interessieren die Anarchisten als Revolutionäre, die etwas anderes aufbauen wollten, andere Machtstrukturen und andere Freiheiten. Das waren sehr spontane Aktionen, wie auch der Aufstand der Pariser Kommune nicht organisiert war. Das Pariser Volk weigerte sich einfach nur, die Waffen, die Kanonen wieder abzugeben. Sie gehören nämlich eigentlich dem Volk seit der Französischen Revolution.
Ja, jetzt hat der Eric Benaud immer wieder ganz interessante Aspekte aus der französischen Geschichte thematisiert, eben auch unbekanntere Sachen. Also ich erinnere mich zum Beispiel, à la carte ging es ja um das erste Restaurant 1789 in der französischen Provinz, also in der Zeit der Französischen Revolution. Das war ein sehr gefälliger Film, ein wirklicher Wohlfühlfilm. Wie ist das jetzt hier, also wenn es um diesen Aufstand geht, um die Revolution, könnte es ja radikaler und kämpferischer sein?
Nun, sagen wir mal so, formal bleibt er sich da schon treu, er schwelgt in großen Bildern, in CinemaScope, er filmt nach wie vor die Schönheit der Landschaft in der Provinz, aber thematisch ist dieser Film nun etwas härter. Von der Kommune sehen wir natürlich keine Bilder, das erfahren wir immer nur, nicht mal durch Rückblenden oder so, sondern das wird einfach nur irgendwann erzählt, weil nämlich der Briefträger der einzige im Dorf ist, der lesen kann, und sie schreibt Briefe an ehemalige Genossen, die immer noch im Zuchthaus sitzen. Und der Briefträger liest einfach mit. Nun ist eben Louise jemand, die muss mit dieser Ungebildetheit der konservativen Einstellung dieser Landbevölkerung erstmal klarkommen. Es ist aber kein ideologischer Film, sondern schon auch wieder ein Film, der darauf abzielt, so gegensätzliche Meinungen stehen zu lassen, den anderen zu akzeptieren. Und das schafft Eric Benach eben mit dieser Hauptfigur, die von Alexandra Lamy wirklich sehr, sehr gut verkörpert wird, diese Hauptfigur der Lehrerin.
C'est vrai que j'avais un personnage qui...
Ich wollte eine Hauptfigur, die für die Reformen der Dritten Republik steht. Aber es gefiel mir, dass es bei ihr einen Bruch gab. Dass sie einmal eine ganz andere war, sie aber beschlossen hatte, die Waffen abzugeben. Das fand ich doppelt spannend, weil es nicht nur dieses Trauma gibt, sondern Louise auch voller Energie ist. Sie kämpfte auf den Barrikaden, sie verfügt über einen starken Charakter. Das wird teilweise nur gestreift, wie aus dem Off erzählt. Aber ich fand das sehr interessant an dieser Figur.
Jörg, wo würdest du jetzt diesen Film einordnen? Also so im Gesamtwerk, das, ich habe es am Anfang ja schon gesagt, der sehr erfolgreich ist und immer wieder interessante Aspekte der französischen Geschichte beleuchtet. Also wo steht dieser neue Film für dich?
Ich würde dir recht geben, auch Birnkuchen mit Lavendel oder à la carte, das waren schöne Filme, aber da war so eine gewisse Gefälligkeit dabei. Mhm. Man hat es aber trotzdem ganz gerne gesehen. Hier geht es jetzt mehr so um Gegensätze, eben den Kampf einer Außenseiterin, um die Herzen der Bauern, auch der Kinder. Und das gehorcht auch erstmal gewissen Gesetzen des Kinos. Man weiß natürlich, dass es ihr irgendwann schon gelingen wird, diese Herzen da aufzubrechen. Dennoch gelingt es Eric Benach, den Zuschauer zu berühren, weil die Figuren komplexer angelegt sind. Der von Grégory Gadois beispielsweise verkörperte Bürgermeister, der ist auch alleinerziehender Vater einer Tochter, die über alles liebt. Der ist so ein Brummbart, Großgrundbesitzer, Machtmensch, aber trotzdem sehr menschlich und sympathisch. Und Louise ist zunächst eine Frau, die glaubt, alles verloren zu haben, keine Kompromisse mehr eingehen will, aber dann auch merkt, so kommst du bei den Bauern nicht an. Du musst dich auch wieder öffnen. Und so ist es ein Film, der gerade hinten heraus mich emotional dann doch wieder sehr gepackt hat.
Sagt Jörg Taschmann über den neuen Film von Eric Benach, Louise und die Schule der Freiheit, jetzt auch bei uns im Kino zu sehen. Ich danke dir, Jörg.
Sehr gerne.
Die große Schönheit La Grande Bellezza aus dem Jahre 2013 ist ohne Frage der bekannteste Film des Italieners Paolo Sorrentino. Ein verführerischer, visuell prachtvoller Trip durch das dekadente, verruchte Rom der High Society in den 60er Jahren. Ganz klar eine Hommage an Federico Fellinis Meisterwerk La Dolce Vita. Und seither wartet man mit Spannung auf jedes neue Werk von Sorrentino. So ist es uns zumindest ergangen im letzten Jahr in Cannes. Da kam nämlich sein neuer Film dort in den Wettbewerb. Partenope und Anke Lewicke saß wie immer neben mir. Hallo, hallo.
Hallo, ich freue mich bald auch wieder neben dir zu sitzen, aber kann es noch weit weg.
Ist noch ein bisschen hin, aber Anke, ich erinnere mich sehr genau, das war wirklich sehr eindrucksvoll, dir zuzusehen, nicht nur auf die Leinwand zu schauen, sondern zu sehen, wie dein Gesicht von Minute zu Minute immer länger wurde. Und es ist ein interessanter Regisseur und es gibt einige großartige Filme, aber so der allergrößte Sorrentino-Fan warst du, glaube ich, noch nie.
Nee, ich finde, dass das ein Blender ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, dass er natürlich mit seinen hochglänzenden Bildern, wie er da Rom zum Singen und Tanzen bringt. Klar, das hat was, aber ich traue ihm nicht. Und ich glaube, das hat auch immer viel damit zu tun, wie er auf Frauen blickt. Also es gibt immer auch schon eben in La Grande Bellezza so einen Blick, der zu sehr in die Dekolletés reingeht, muss ich einfach sagen. Dann hatten wir aber auch den Film Ewige Jugend mit Michael Caine und Harvey Keitel über, naja, ihre Altersprobleme sind jetzt nun auch nicht abendfüllend, muss ich auf alle Fälle sagen. Und das ist vielleicht das, was mich eben immer so ein bisschen gestört hat. Er ist einfach doch ein großer Macho, kann man das nicht so sagen, der auch, aber auch so in dem Sinne, seht her, was ich alles kann. Also seine Filme sind eigentlich auch immer Mansplaying. Seht, guckt, hört, ich kann, ich zeig's euch.
Da ist auf jeden Fall was dran. Also ich denke schon ganz gern zurück an Il Divo. Da geht's eigentlich nicht um eine Frau, sondern da geht's ja auch um Andreotti irgendwie. Das ist auch eine Polizsatire.
Das ist auch sein bester Film.
Sind wir uns einig, Anke? Dann kommen wir also jetzt zu dem neuen Film, zu Partenope. Da haben wir also eine Sirene. Du hast gerade von Frauen gesprochen. Also eine verführerische Gestalt, die vom Meer ans Land gespült wird und der die Männer verfallen. Und das ist ja eine tödliche Leidenschaft, wie wir alle wissen. Sirenen sind tödlich.
Ja, aber sterben da so viele Männer?
Nee. Nö, die ja, in der Antike so.
Ja, ja. Also ich habe diesen Film einfach nicht verstanden. Wir sehen diese sehr, sehr junge Frau und wir sehen einfach, wie die Männer ihr verfallen. Ihr Bruder, der Sohn der Dienstangestellten. Natürlich ist das alles ein reiches Setting. Also der Film spielt in der Lieblingsstadt, in der Geburtsstadt von Paolo Sorrentino in Neapel. Und natürlich ist die Stadt auch wunderbar in Szene gesetzt. Ob ich das jetzt von seiner Darstellerin auch so sagen kann, die wird für mich permanent zum Objekt gemacht. Also die Kamera kriecht dir ja nicht nur ins Dekolleté, sondern auch noch sonst wohin. Und es war auch hier eine Kamerafrau am Werk. Also ich verstehe das alles gar nicht. Und eine Handlung, ja doch, es gibt noch so eine Handlung, weil sie begegnet dann ja John Cleaver, dem Schriftsteller auf Capri. Und das ist der einzige Mann, der keinen Sex von ihr will. Der wird von Gary Oldman gespielt. Mhm. Ja, aber interessante Unterhaltungen über Kunst, die Welt oder sonst was haben sie auch nicht. Und da ist es interessant, ich habe nämlich so einen tollen Spruch von Cleaver gefunden, mit einem erregten Penis kann ich sogar die kleinen Buchstaben in der Bibel lesen. Finde ich interessant, weil...
Nicht dann, mit einer Brille, sondern...
Ja, mit einem weil wenn er sich so in dem Film über Männlichkeit und sich selbst lustig gemacht hätte, da hätte der Film doch vielleicht noch eine andere Ebene bekommen.
Du wirst an dem Punkt, über den man schon nachdenken kann, ist ja immer reizvoll, antike Mythen, also hier die Sirene sich herzunehmen und sich vielleicht anzuwandeln. Ich sehe mich nicht satt an schönen Italienbildern, aber selbst mir war das zu viel. Also es ist ja wie so eine Werbung für dieses weiße Konfekt da, ne, was man ja so kennt. Also das wirkt alles so...
Es ist super, super, ja.
Und es ist wirklich so ein Hochglanz-Italien, was man nicht unbedingt sehen will, weil es so klebrig und zuckrig ist. Aber meinst du, diese alte Legende von den Sirenen, hätte man irgendwie modernisieren können, dass es ein reizvoller Film geworden wäre?
Naja, sie studiert ja noch Anthropologie. Also... Und sie ist natürlich darin die Beste. Und das hätte man ja in eine andere Ebene ziehen können. Man hätte ja so Männer dann auch zu Versuchsobjekten und verschiedene Verhaltensweisen, also wie sie eben auf Schönheit reagieren. Und diese Schönheit ist ja auch langweilig letztlich in Szene gesetzt. Also hätte man die Schönheit einer Sirene, diese doch tödliche Aura, wie du sagst, nicht auch anders zeigen können? Und dann denke ich, sie will ja auch in jungen Jahren mal Schauspielerin werden. Sie trifft dann aber auf zwei alte Diven, die durch Schönheitsoperationen total entstellt sind. Also auch diese Schauspielerin führt der Film total vor. Und hätte man da nicht auch mal hinterfragen können, ja warum, woher kommt dieser Schönheitszwang alles? Also es wäre mehr drin gewesen als, ja, wie du sagst, Werbung für diese leckere...
Mit so Kokos drumherum, wir werden es nicht erwähnen, Anke. Ich bedanke mich sehr herzlich. Ein Film, der wirkt merkwürdig aus der Zeit gefallen, der neue Film von Paolo Sorrentino, jetzt im Kino zu sehen, Partenope. Danke, Anke.
Arrivederci.
Wir wollen jetzt über einen Film reden, könnte man im weitesten Sinne zum Genre des Sportfilms zählen, denn es geht um eine Sportart, allerdings in einer sehr besonderen Ausformung, in einer sehr persönlichen Ausformung, und es geht nicht unbedingt um Leistungswahn, sondern es geht um Selbstverwirklichung. Auf eine sehr sympathische Weise wird das erzählt in dem Film Ice Aged, muss man wirklich genau aussprechen, Ice Aged, und das ist der neue Film einer Regisseurin, die wir bestens kennen, auch als Spielfilmregisseurin, da hat sie sich dem Thema auch schon mal zugewandt. Ich freue mich sehr, dass sie da ist, Alexandra Sell. Willkommen, Alexandra.
Hallo Knut, ich freue mich auch sehr.
Und das ist lange her. 2017 hast du die Anfängerin gemacht, unter anderem mit der wunderbaren Anne-Kathrin Bürger. Und da ging es ja auch schon mal um Eiskunstlaufen und Alter. Also, dass es so etwas gibt, dass Leute also wirklich mit einer großen künstlerischen Begabung, einer großen Leidenschaft auch im hohen Alter noch aufs Eis gehen, das wusstest du ganz offenbar, bevor du dann später diesen Dokumentarfilm gemacht hast. Aber wie bist du überhaupt auf diese doch sehr spezielle Szene gestoßen? Eiskunstlaufen und Altern.
Ich habe meinen Diplomfilm damals, der spielte in England, da habe ich drei Working Class Heroes aus der britischen Provinz porträtiert und eine davon war Hobby-Eiskunstläuferin und sie war in einem, wie mir damals schien, biblischen Alter, sie war 52. Ich bin inzwischen 56 und ich dachte immer, ich muss mich diesem Thema nochmal filmisch widmen und das habe ich jetzt, denn denke ich, auch zur Genüge getan und ich finde, es ist ein unfassbar schöner Sport.
Ja, das finde ich auch. Also da habe ich aber durch den Film, damals durch den Spielfilm, Ulrike Krumbiegel war auch noch dabei, also eine tolle Besetzung wirklich, schon verstanden, dass es was Tolles ist, wenn alte Menschen aufs Eis gehen und tanzen, Eiskunstlauf betreiben. Es gibt eine ganze Szene, man spricht von den Adult Skaters. Also die haben auch eine Weltmeisterschaft und du hast über einen langen Zeitraum 6 Leute beobachtet. Wie hast du die erstmal ausgewählt? Weil das ist so ein schönes Spektrum mit tollen Lebensgeschichten.
Ich habe einen unserer wunderbaren Protagonistinnen auf der Festival-Premiere der Anfängerin kennengelernt. Ah ja. Er saß beim Q&A im Publikum und hat mir erklärt, dass die Anfängerin nur die Spitze eines Eisbergs ist und dass es da eben diese internationale Szene an Adult Skaters gibt, die Competitive Skating machen, also nicht nur mal eben ein paar Runden drehen. Dann bin ich nach Oberstdorf ins Allgäu gefahren, habe ungefähr 1000 Fotos geschossen und habe eben den Roland da auf dem Eis erlebt, der jetzt einer unserer Protagonisten ist, und habe dort auch Elena kennengelernt und Toos mit ihrem Schlangenkostüm. Und dann gab es noch das Trio aus England. Es gab ganz viele andere tolle Leute auf dem Eis, sodass es ein bisschen die Qual der Wahl war, wenn man in den Film reinnimmt, weil die sind alle speziell.
Das sind Leute mit einer auch manchmal sehr berührenden Lebensgeschichte. Ich nehme Elena gleich raus, weil die hat mich besonders beeindruckt, weil die eine tolle Ausstrahlung hat. Und sie ist in Duisburg aufgewachsen, hat aber sowjetische Wurzeln. Und erzählt ja auch davon, also wie sie auch misshandelt wurde, wie sie geschlagen wurde und was sie für ein schweres Schicksal als Kind und Jugendliche hatte. Und dann kommt plötzlich das Eis und das Strahlen. Und ich denke, das ist etwas, das gilt für viele Leute. Das ist eine Verwandlung.
Absolut. Also ich glaube, Elena, für diese Leute ist Eis ein Überlebensmittel. Und Elena ist dafür ein Beispiel. Also sie ist auch dreifache Ingenieurin.
Ja.
Also sie ist nicht nur auf dem Eis unterwegs. Sie ist wirklich genial. Sie spielt auch hinreißend Klavier. Aber sie konnte das eben als Kind nicht machen. Sie lebte im hintersten Winkel der Sowjetunion. Keiner kam aus Moskau, um sie aufs Eis zu holen. Vielleicht war das ja gut so.
Mhm.
Man weiß, was dort auch mit Kindern passiert auf dem Eis. Jetzt kann sie halt ihre Leidenschaft leben, die sie als junge Frau nicht leben konnte.
Wir müssen das vielleicht auch nochmal erklären. Also es sind ja unterschiedliche Lebenswege. Es gibt, wenn ich das richtig verstehe oder in Erinnerung habe, Leute, die haben durchaus schon eine Erfahrung, auch schon in jungen Jahren, haben das schon mal gemacht, machen zum Alter jetzt einfach weiter auf einer neuen Ebene. Aber es gibt auch Menschen, die sind wirklich ganz spät erst eingestiegen. Das sind unterschiedliche Wege, zum Eiskunstlaufen im Alter zu kommen.
Unterschiedliche Wege, ja. Manche fangen wirklich erst als Erwachsene an, so wie Elena.
Mhm.
Also sie hat als Kind gelaufen, ist jetzt kompliziert. Mhm. Elena hat als Kind in den Straßen von Kiem in Karelien auf irgendwelchen Schlackestraßen ist sie Schlittschuh gelaufen. Mhm. Aber eine Eishalle hat sie nie von innen gesehen, erst als sie nach Deutschland zog.
Aber David zum Beispiel ist jemand, der schon in der Jugend durchaus erfolgreich Schlittschuhlaufen gemacht hat?
Ja, David hat als junger Mann angefangen, aber nicht als Kind. Mhm. Leistungssportler fangen ja als Kind an und Leistungssportlerinnen.
Mhm.
Unsere haben alle erst im Erwachsenenalter, im jungen Erwachsenenalter angefangen. Roland ist da die Ausnahme. Ah. Roland wurde in Berlin entdeckt auf einer Berliner Eisbahn und ist auch Wettbewerbe gelaufen, aber dann kam das Leben dazwischen.
Was hat dich denn am meisten an diesen Menschen fasziniert? Die ganz unterschiedlich sind, auch klar. Wir können die gar nicht alle auf einen Nenner bringen. Jeder hat seine Geschichte, hat seine Eigenart, seine Biografie. Aber was hat dich so gefesselt an den Leuten, dass du ja über einen langen Zeitraum gedreht hast? Das sind ja doch mehrere Jahre.
Ja, es sind mehrere Jahre auch geworden durch Corona, weil die Weltmeisterschaft zweimal in Folge einfach ausfiel. Ich glaube, mich hat an allen ihre Authentizität sofort berührt. Ihre Kindlichkeit, die sie sich bewahrt haben, ohne kindisch zu sein dabei. Ihre Würde, ihre Melancholie. Und auch ihre Traurigkeit und ihr Humor.
Das hast du wunderbar zusammengefasst. Genau mit diesen Gefühlen geht man auch aus dem Film übrigens raus. Bei uns zu Gast ist Alexandra Sell. Ihr neuer Film Ice Aged, ein berührender Dokumentarfilm, ist jetzt im Kino angelaufen und bringt uns Menschen wirklich sehr, sehr nah, die eben im Alter Eiskunstlaufen betreiben. Und du hast es ja schon gesagt, da gibt es in Oberstdorf ja sogar so eine Weltmeisterschaft. Also das wird dann schon auch ausgetragen und die Leute wollen natürlich auch gerne auf der Treppe dann irgendwie stehen. Und trotzdem, ich habe das vorhin schon mal gesagt, das Hauptziel scheint es mir nicht zu sein. Das Hauptziel ist vielleicht auch wirklich, sich zu präsentieren, Schönheit zu zeigen, wie du gesagt hast, Würde im Alter. Also das sind schon Dinge, die sind mindestens genauso wichtig wie eine Medaille?
Absolut. Man hat auch das Gefühl, wenn man dort ist, es ist kein Wettkampf, sondern es ist wirklich eine Skating-Family. Die Leute treten gegen sich selbst an, gegen ihre eigenen Dämonen, gegen ihr Trauma, gegen den Alltag, der sie an ihnen nagt, der sie zerfrisst. Das ist, wogegen sie antreten. Nicht
das
gegen
Altern, ne? Das Altern ist ganz klar auch ein großes Thema bei denen, ne?
Klar, es ist gegen das Alter. Elena, die ja nun wirklich fitter ist als jeder 20-Jährige, den ich kenne, sagt, dass man keine Chance hat gegen das Alter, aber sie steuert gegen mit knapp 5 Stunden Athletik zu Hause jeden Samstag.
Du hast ja schon gesagt, es gibt auch ein Trio, das ist, glaube ich, einmalig. Also das ist ein Eiskunstlauf-Trio. Das wird auch entsprechend gewürdigt bei dir.
Ja, es gibt ein Trio um die ehemalige britische Paarlaufmeisterin aus den Swinging Sixties, Linda Bernard mit David Marcel und Nadia Colborn. Und das hat uns so berührt, weil Linda ist krank und wollte eigentlich nicht mehr leben, hat ihren Mann verloren. Und Nadia und David, ihre Freunde, haben sie nach 50 Jahren aufs Eis zurückgebracht. Ich glaube, das darf man schon erzählen, und haben ihr damit das Leben gerettet.
Und damit wird auch wirklich jetzt klar, wie der Film aufgebaut ist. Also wir haben zum einen das Training, wir haben auch Kostüme, die geschneidert werden, und das Privatleben spielt eine große Rolle. Also teilweise gibt es da sogar dann Videoaufnahmen aus der Kindheit. Du wolltest schon auch offenbar sehr genau erzählen, was sind das für Menschen, woher kommen sie, was sind ihre Geschichten?
Unbedingt. Wir wollten das Leben erzählen, was aufs Eis getragen wird. Und dieses Leben begann also nicht vorgestern, sondern ist schon ein paar Tage länger her. Und das war immer unser Plan, dass wir diesen Strang der Biografien parallel erzählen zu den Vorbereitungen auf den Wettbewerb.
Jetzt hören ja unsere Hörer und Hörerinnen deine wunderbare Stimme gerade im Radio. Die hören sie auch im Film. Und das ist ja ein besonderes Element. Das macht ja auch nicht jeder. Also es gibt keine Interviews in dem Sinne, sondern in Beobachtung. Da sagen die Leute schon auch was, erzählen was. Und dann gibt es deine sehr persönlichen Kommentare und deine Betrachtungen. Warum diese Entscheidung, also als Regisseurin selbst dann eben auch aufzutreten und präsent zu sein?
Wir haben Interviews sogar gedreht. Mhm. Aber wir haben natürlich sehr szenisch gearbeitet mit den Protagonistinnen, was wahnsinnigen Spaß gebracht hat. Und dann war das irgendwie, als würden Schauspielerinnen aus dem Geschehen treten und ihre eigene Performance kommentieren. Also haben wir dann aus den Interviews und aus allem, was ich wusste, wir sind auch Freunde geworden, wirklich in diesen Jahren. Also 70% der Zeit während Corona haben wir einfach nur uns kennengelernt. Und zusammen mit den Protagonistinnen sind dann diese Texte auch entstanden, mit dem, was sie oft auch erzählt haben, wenn die Kamera aus war. Und das ist vielleicht einfach meine Art, zu erzählen.
Ja. Hast du in deinem ersten Film schon so gearbeitet, in deinem ersten Dokumentarfilm? Und das ist ein sehr kunstvoller Kommentartext, finde ich, und trotzdem sehr leichtfüßig geht man damit. Und du hast es gerade beschrieben, das ist für dich eine Freundschaft geworden zu diesen Menschen. Wird es auch für uns, wenn wir zusehen? Also uns kommen die Menschen wirklich sehr nahe. Aber, und das ist ein wichtiger Punkt, ich finde, sie werden jetzt aber auch nicht verniedlicht oder so. Dass man sagt, ach, guck mal, die Alten, sind die nicht süß? Was die noch so drauf haben? Da hat man ja sofort alle Sympathien. Haben die auch. Aber du vermeidest da schon, glaube ich, auch sehr bewusst, dass so ein Eindruck entsteht wie, ach, schaut mal hin, wie niedlich die so drauf sind.
Ja, das war uns auch ganz doll wichtig. Also wir wollten keine Oma-Komödie machen. Es gibt Tragikomik, es gibt Abgründe, es ist ganz klar, es ist auch eine Welt, die eine Skurrilität hat. Ja. Das ist klar und das macht auch Spaß. Aber Menschen werden nicht plötzlich zu niedlichen Schmunzelobjekten, wenn sie ein gewisses Alter überschreiten.
Und wenn sie Dinge tun, die man vielleicht in diesem Alter normalerweise nicht erwartet. Und man sagt, okay, man geht vielleicht noch schwimmen im Alter oder läuft, aber dass man eben so eine kunstvolle Sportart wählt, aufs Eis geht, hat aber auch einen Symbolcharakter. Ich denke, das können wir am Schluss nochmal sagen. Also das, was wir sehen, hat auch eine Form von Überhöhung. Aufs Glatteis gehen, die Gefahr, sich was zu brechen, die Gefahr auszurutschen oder auch sich lächerlich zu machen. All das spielt ja schon eine Rolle in deinem Film.
Ja, das ist was die Fallhöhe gibt. Auf jeden Fall, es braucht Mut, wie du sagst, in jeder Beziehung. Es ist glatt in vielerlei Hinsicht. Und ich finde es großartig, wie unsere Leute das mit einer grenzenlosen Würde schaffen, da so manche Klippe zu umschiffen.
Und was du auch umschifft hast zum Glück, ist eben so dieses amerikanische Erzählprinzip, wir trainieren, wir gehen zum Wettkampf, wir siegen. Also da hätte man eine ganz einfache Dramaturgie haben können, hat der Film aber nicht. Er lässt sich ganz intensiv ein auf diese Menschen, 6 Protagonisten und Protagonistinnen sind es in dem Film Ice Age, der neue Film von Alexandra Sell. Vielen Dank dir, schön, dass du da warst.
Danke, Knut.
Der Film, über den wir jetzt reden wollen, ist für uns hier zumindest eine Art Heimatfilm, und zwar im besten Sinne des Wortes. Er hat auch zu tun mit unserer unmittelbaren Heimat, nämlich mit Brandenburg. Und dazu kommt auch noch, dass der Regisseur von Another German Tank Story, der schon auf verschiedenen Festivals mit viel Erfolg gelaufen ist, auch in Cottbus übrigens, dass der Regisseur auch hier um die Ecke studiert hat. Hat hier Filmregie studiert in Babelsberg an der Filmuni, und es ist außerdem noch eine RBB-Leuchtstoffproduktion. Also das freut uns ganz besonders. Herzlich willkommen, Janis Alexander Kievers da. Hallo.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung.
Und schön, dass wir über diesen tollen Film reden können, der mich schon in Cottbus wirklich sehr, sehr amüsiert hat. Es ist eine Komödie, wenn eben auch eine sehr langsame Komödie, eine Komödie, die nicht unbedingt so für ganz laute Lacher sorgen wird, im Kino wahrscheinlich, sondern eher so eine leise, melancholische Heiterkeit verströmt. Und die hat auch was zu tun mit dem Ort. Also da würde ich sofort mal mit anfangen. Dieser Ort, der heißt ja, wie ich sehr schön finde übrigens, Wiesenwalde. Gibt's den?
Nein, komplett erstungen und erlogen, dieses Dorf, damit wir so eine Freiheit haben, den zu gestalten und nicht super genau zu verorten.
Vielleicht auch zusammengesetzt aus mehreren Orten oder ist es schon an einem Ort gedreht?
Nee, das war mal ein Wunsch. Produktionell wäre das ja auch ein Traum gewesen, aber das ist einfach nicht realistisch. Wir haben praktisch 5 Wochen gedreht und sind jede Woche woanders hin, ja. Dann aber auch noch mal in die Nachbardörfer. Also es sind eigentlich über 5 Dörfer, die da drin stecken.
Die sich wiedererkennen werden vielleicht, wenn sie auch freuen.
Ja, total.
Also auch Heimatfilm, sage ich auch für dich, denn du bist selber auch aufgewachsen auf dem Bauernhof. Wo war denn der überhaupt?
Genau, das war in Süddeutschland. Ah, ja. Bin auf dem Bauernhof meiner Familie aufgewachsen und hänge seitdem durchaus an dem provinziellen Leben. Ja. Und auch so meine filmische Neugierde ist auf jeden Fall da geblieben, auch wenn ich jetzt schon einige Jahre in Berlin wohne.
Ich wohne mein ganzes Leben in Berlin und mag so eine Provinzfilme total. Wahrscheinlich auch, weil es ein bisschen exotisch für mich ist, aber ich mag eben auch so den Charme der Provinz, dieses Überschaubare. Jeder kennt jeden und das ist für einen Erzähler, das bist du ja in dem Fall auch, eine schöne Grundlage, glaube ich, da zu erzählen. Was ist der Reiz für dich?
Absolut, ich mag einfach diese geschlossenen Mikrokosmen, dass man so das Gefühl hat, wir haben eine Welt. Also wenn ich im Kino bin und im Film und dann steht da, jetzt sind wir in Brasilien, jetzt sind wir in China, jetzt in Berlin und dann in L.A., da bin ich immer so komplett verwirrt. Ich muss mich erstmal orientieren, bitte gib mir kulturellen Kontext dafür. Also ich mag das so und deswegen haben wir uns auch sowohl visuell als auch inhaltlich entschieden, wirklich das Dorf nie zu verlassen in unserem Film. Also der absolute Fokus sind immer die Dorfbewohnerinnen und wir blicken mal ein bisschen raus, aber die Kamera verlässt dieses Dorf nicht. Und wir haben so einen geschlossenen Kosmos und eine geschlossene Gesellschaft und in der wollten wir uns aufhalten.
Dieses Dorf, das werden wir gleich bereden, wird bedeutsam, also wahrscheinlich bedeutsam, hat aber auch eine historische Bedeutung. Irgendwas war da mit Telemann oder auch nicht. Was war da?
Ja, auch das ist natürlich nicht die Wahrheit, wobei ich habe schon gelesen, dass ich bin mal so echt irgendwo im Internet Nirvana hängen geblieben, weil es gibt so eine Geschichte, dass Telemann mal ein Konzert verpasst hat, weil er krank war und das hat ihn natürlich total geärgert. Ich stelle mir so vor, fährst mit einer Kutsche irgendwie durch die Prärie, denkst, du kannst vielleicht eine riesigen Oper in Dresden oder so spielen, bist ja eigentlich auch ein Genie deiner Zeit und dann hängst du einfach irgendwo fest, weil du krank bist.
Nämlich dort.
Dort, in Wiesenwalde. Und ich finde, diese ganzen Dorflegenden, die gibt es. Es gibt eigentlich kein Dorf ohne irgendwelche Legenden und Mythen. Und ich glaube, dass schon fast keine davon wahr ist, aber das ist auch wiederum egal, weil es geht ja darum, dass man sich über Jahrhunderte Dinge erzählt, die verändern sich und manche glauben mehr daran, manche weniger. Und das wollte ich auch für unser fiktionales Dorf, wollte ich auch so eine Geschichte
erfinden. Die hast du erfunden und diese Geschichte ist ja symbolträchtig, weil eben Telemann da nicht gespielt hat oder nichts Bedeutendes geschrieben hat, also einfach nur krank da niederlag.
Und irgendwie, er war nur krank.
Ne, und irgendwie hat das auch was mit der Dorfatmosphäre zu tun. Also dieses Dorf, würde ich jetzt mal sagen, ist wahrlich nicht der Mittelpunkt der Welt.
Wobei tatsächlich bei uns gibt es ja auch eben die Erzählung, dass er sehr schnell wieder geheilt ist, weil das Brunnenwasser vielleicht dann doch ein besonderes ist.
Stimmt.
Und das ist dann eben auch so, wenn wir von unserem Dorfkosmos, dass man so etwas Wunderschönes hat, etwas Wundersames, was das Dorf im positiven Sinne einzigartig macht.
Die haben jetzt die große Chance. Also die wittern jetzt endlich die große Chance. Aber man muss schon sagen, es ist so ein typisch abgehangenes Dorf irgendwie. Viele Leute gehen auch weg. Es sind Menschen da mit jetzt sehr beschränkten Hoffnungen. Du kannst ja jetzt sagen, schon der Titel verweist ja darauf, Another German Tank Story, was jetzt plötzlich da über dieses Dorf hereinbricht. Was ist es?
Ja, genau. Die Grundidee ist eben, dass im Nachbardorf, am Rande des Dorfes ein ehemaliges Fabrikgelände ist oder ein verlassenes Fabrikgelände, was man ja auch in der Region wirklich öfter findet. Ist auch angelehnt an Rüdersdorf tatsächlich, weil dort werden auch sehr viele, vor allem große und dann eben auch meistens amerikanische Filme gedreht. Und das war dann auch bei uns die Idee, dass praktisch direkt am Rande des Dorfes die große Welt, das große Geld vielleicht, die große Aufmerksamkeit ankommt und dieses verlassene Gelände nutzt, um eine sehr große, sehr teure Hollywood- bzw. amerikanische Serie zu drehen über den Zweiten Weltkrieg. Und ich würde gar nicht sagen, dass alle von unseren Figuren eigentlich Hoffnungen damit verbinden, sondern es sind ja auch Ängste oder halt, also auch wenn wir sagen, es ist ein eher abgehängtes Dorf, es ist trotzdem auch schön und idyllisch dort. Im November ist es halt nicht so idyllisch, aber wenn man ein halbes Jahr später käme, wäre es dort vielleicht auch wunderschön. Und dass dann eher die Ängste sind, was bedeutet diese wahnsinnige Veränderung, dass auf einmal viel mehr Leute da sind, laut Lärm. Und das wird ja auch alles thematisiert, wie eben diese im positiven Sinne Ruhe gestört wird.
Also die Hoffnungen sind natürlich dann eher so geschäftlicher Natur, wenn man eben zu einer Kneipe annimmt, da Gisa Flake spielt ja wunderbar, finde ich, da die Inhaberin. Mhm. Da kommen jetzt mehr Leute rein und so. Also das ist verständlich, da geht es auch um Geld.
Es geht um Geld und natürlich auch einfach eine Perspektive. Mhm. Also ich meine, wenn Leute und Geld kommen, dann heißt es ja so viel, wie das Leben kann weitergehen.
Ja, die große Hoffnung. Janis Alexander, wie bist du auf diese Idee gekommen? Also es muss da irgendwie in deinen Kopf hineingekommen sein, diese Idee, wenn ich in Brandenburg bin, im Dorf, fällt mir alles Mögliche ein, aber nicht unbedingt, dass da eine Serie gedreht wird, noch dazu mit Hollywood-Hintergrund.
Ja, ich habe ja gerade Rüdersdorf angesprochen als ein Fabrikgelände, in dem sehr viel gedreht wird. Ich war da schon mehrfach, weil ich habe nämlich mein Studium teilweise auch dadurch finanziert, dass ich im Studio Babelsberg, hier auch um die Ecke, mir Geld verdient habe als sogenannter Crowd Marshal.
Crowd Marshal?
Ja, das heißt einfach Komparsenbetreuer auf Englisch. Aber klingt so lustig. Bin ich als Marshal für Komparsen zuständig. Mhm. Und Crowd Marshals werden eben eigentlich nur dann gebraucht, wenn es wirklich viele Komparsen sind und jetzt nicht in so einem alltäglichen Drehablauf. Und ich war einfach bei mehreren auch historischen Drehs dabei, bei dem ich dann irgendwie mit 20 Nazi-Soldaten, Babylon Berlin ist auch eines dieser Beispiele, ein, zwei Wochen verbracht habe an den Drehs. Und wir waren eben auch mehrfach in Rüdersdorf, aber auch generell in Berlin und Brandenburg. Da gibt es ja so viele interessante Motive. Und das hat sich dann so eins zum anderen gekommen. Es gibt einfach wahnsinnig viel absurd, witzig, absurde Szenen. Wenn man so sieht, wie so ein 18-jähriger Deutscher auf einmal die Haare rasiert bekommt und eine wahnsinnig echt aussehende Waffe bekommt. Die fühlen sich auch anders. Das macht was mit den Menschen. Das ist ja auch in der Hauptfigur bei uns verarbeitet. Eine der Figuren auch eben die Möglichkeit bekommt, als Komparse zu arbeiten und sich da zu sehr reinsteigert und eben auch übersieht, dass es dann doch nur ein Tag ist und man dann nur, weil man eine Uniform anhat, halt noch nicht wirklich wichtiger geworden ist. Aber zum anderen hat es sich manchmal auch falsch angefühlt, weil man Leute dann eben auch zum Beispiel als KZ-Häftling schminkt und du denkst dir so, okay, jetzt sitze ich hier am Mittagstisch und ich bin ja irgendwie dann auch damit konfrontiert, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist immer so eine Pietätsfrage, inwieweit man da eigentlich dann auch seine Wortwahl einfach verändern muss in so einem Rahmen. Wenngleich es natürlich wichtig und nötig ist, Filme über den Zweiten Weltkrieg und generell die Geschichte und alle schlimmen Dinge, die in der Geschichte der Welt passiert sind, dass es die Filme gibt, aber man schluckt schon manchmal. Und so diese Mischung, das Humorvolle, aber eben auch so ein paar ernste Fragen dahinter, wollte ich dann in den Film mit reinnehmen.
Perfekt beschrieben. Genauso ist es. Man schluckt manchmal, man traut sich manchmal auch nicht zu lachen und denkt sich, ist das jetzt wirklich komisch? Kann man das machen überhaupt? Janis Alexander Kiefer ist bei uns. Er hat hier in Babelsberg studiert und jetzt kommt sein Abschlussfilm ins Kino, Another German Tank Story. Ein bisschen haben wir schon beschrieben. Also es ist eine Serie, die da gedreht wird. Kein großer Kriegsfilm, sondern eine Serie. Und die macht eben was mit diesem Dorf, mit diesen Leuten. Ich habe ja schon Gisa Flake erwähnt, bei der ist ganz klar, die hofft, ihren Reibach zu machen. Aber es gibt auch andere Figuren, du hast es auch schon ein bisschen angedeutet, das ist das Schöne an dem Film. Dieser Humor ist eben nie gegen die Leute, sondern man geht so mit und hofft ja auch so ein bisschen, dass es irgendwie klappen könnte, dass sich irgendwas verändern könnte im Leben. Ging dir wahrscheinlich auch so, nicht? Du fühlst da mit denen.
Absolut. Ich fühle mich all den Leuten, ich benenne die auch eigentlich als sympathische Außenseiter und das ist für mich keine Außenseiter, das ist keine negative Bewertung, weil man macht sich ja nicht selber dazu und da fühle ich mich denen eigentlich immer sehr nah.
Also da haben wir zum Beispiel einen Schauspieler, der bei uns schon mal zu Gast war, übrigens in Cottbus gerade ganz groß spielt, also Wojtek und Hamlet, der spielt bei dir Tobi, also ist der Sohn der Bürgermeisterin, die ja auch mit großen Hoffnungen daran geht, die ist wiederum auch eine tolle Schauspielerin, Maike Droste, überhaupt ein ganz toller Cast und Johannes Scheidweiler soll ja ausgerechnet Fahrer werden. Und da könnten wir auch den besonderen Humor des Films ein bisschen beschreiben, weil da gibt es schon ein kleines Problem, wenn man Fahrer bei so einer Produktion sein will.
Ja, er sollte einen Führerschein haben und er hat ihn nicht und dann sollte er das vielleicht den Leuten sagen.
Das macht er aber nicht. Also wird es dann dadurch auch, finde ich, teilweise geradezu gefährlich, was da abläuft? Also man fiebert ja auch mal mit, ne? Schafft das oder schafft das nicht?
Ja, ich meine, unsere Idee, ich glaube, so viel kann man verraten, ist, dass er eben auch nicht im höchsten Tempo durchs Dorf fährt und diese Langsamkeit und so diese Eigenartigkeit wollte ich so diesen meinen Hauptfiguren auch mitgeben, weil mehr Kontrast gibt es nicht. Also wenn man Filmset war, da geht's dann, da darf keine 10 Minuten irgendwie verschwendet werden, dafür ist alles viel zu teuer. Und dieses, ich fahre mal ganz ruhig im ersten Gang durch mein Dorf als Fahrer, das ist, mehr Kontrast geht nicht. Und aus solchen Widersprüchen oder so ein Aufeinanderclashen dieser Kulturen haben wir probiert, den Humor zu speisen.
Genau, also jeder, der das mal erlebt hat, ich war jetzt nicht bei so einer großen Hollywood-Produktion dabei, aber so Interviews, wenn du so einen Tag hast, Interviewtag mit irgendeinem Superstar und was da drumherum passiert, was das für Leute sind, Anbietern zu denen, nicht zu uns, dann weiß man, das ist eine ganz abgeschlossene Welt und davon lebt dieser Film ja auch. Letztlich so viel kriegen die ja von denen auch gar nicht mit, kann man schon verraten, glaube ich.
Ja, genau, aber das war eben auch so eine Entscheidung, dass man sagt, hey, wir wollen keinen Film über Hollywood machen, wir wollen auch keinen Film über Amerikaner machen, sondern das Dorf, Das ist unser Fokus. Und die Dorfbewohnerinnen und was mit denen passiert.
Also das ist ein vergessenes Dorf eben mit tollen Schauspielern und Schauspielerinnen. Vielleicht greifen wir noch mal so ein paar Leute raus, weil es ist auch ein Ensemblefilm, finde ich. Also ich könnte jetzt gar nicht so sagen, Hauptfigur ist der und der, sondern
unbedingt.
Es sind viele Episoden. Und da finde ich zum Beispiel ganz toll, weil ich sie auch natürlich von früher noch kenne, Monika Lennertz, eine DEFA, DDR-Legende, auch Theaterlegende. Mhm. Bist du auf die eigentlich gestoßen als doch vergleichsweise junger Mensch mit einer anderen Biografie?
Stimmt, also tatsächlich habe ich zum ersten Mal, obwohl es ein Abschlussfilm ist, bin ich sehr glücklich drüber, mit einer Casterin zusammenarbeiten können, mit Laura Buschhagen. Die hat das total unterstützt. Und ich habe mit ihr darüber gesprochen, die Figur sollte eigentlich vom Alter her noch Erinnerungen an so die letzten Kriegstage haben. Sie hat sehr viel Text. Wir haben lange Drehtage. Wir drehen draußen beim November, Dezember. Es wird kalt, es wird ungemütlich. Sie bekommt, also ich wünschte es, aber wir haben einfach kein Geld, um alles so extrem komfortabel zu machen. Dann war die Frage, liebe Laura, kannst du mir helfen? Gibt es überhaupt so eine Frau? Und dann hat sie gesagt, ja, die Monika.
Sofort.
Das ist einfach die absolute ultimative Traumbesetzung. Deswegen war sie auch die allererste, die wir mit einem gerade irgendwie fertigen Drehbuch kontaktiert haben, weil es schon Zweifel gab, wie viele Leute das machen können. Mhm. Und ich bin ihr extrem dankbar, dass sie dabei war und ich bin auch wahnsinnig glücklich, wie sie das gemeistert hat.
Wunderbar, also die Dorfälteste ist sie ja, kann man auch sagen, eine wichtige Figur, Rosi. Ne? Also sie nimmt da auch einen Teil ihrer eigenen Geschichte mit rein. Das ist das schön bei älteren Schauspielern, nicht, dass sie eine Geschichte haben, die auch mitspielt in so einem Film. Wir könnten über viele andere Figuren reden. Ich würde gerne noch einen rausgreifen, weil das eine Art Kollege auch ist, also Bert, Roland Bonjour, der ist auch sehr, sehr schön. Also er ist Journalist, ich meine, der Beruf Journalist, der Begriff ist ja nicht geschützt.
Stimmt,
jeder kann einfach sagen, Journalist, also er auch. Und er kehrt zurück.
Er kehrt zurück nach 20 Jahren in das Dorf. Ich habe es immer so gesehen, er hat gesagt, er geht jetzt, um Journalist zu werden. Und wenn man nach 20 Jahren mit einer großen Ankündigung einfach verschwindet, dann kann man nicht als arme Wurst wiederkommen. Oder kann man schon, aber sehe ich eben in dieser Figur nicht. Dann als 40-jähriger Mann, der sagt so, ja Mist, ich bin Lappen, ich habe nichts geschafft. Sondern er hält eben so diese Aussage daran fest und behauptet, er wäre das. Würde ich aber mal eine Frage stellen, ob er wirklich Journalist ist, aber er probiert in seiner alten Heimat dieses Bild aufrechtzuerhalten.
Und das ist nochmal ein wichtiger Punkt, so abrundend. Das gilt ja durchaus für viele Figuren, dass man sich vielleicht was vormacht, auch sich selbst wirklich was vormacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, dass man nicht ganz der sein will, der man ist. Und das, finde ich, zieht sich durchaus so durch das ganze Ensemble. Nicht bei allen vielleicht gleich, aber schon.
Ja, schon. Ist auch tatsächlich ein Thema, was mich irgendwie interessiert. Also man schlüpft ja eigentlich eh jeden Tag in so viele Rollen. Wenn ich mir denke, ich gehe morgens um 8 gehe ich in die Kita, da bin ich dann in der Rolle des zuverlässigen Papas, der es pünktlich schafft. Dann habe ich jetzt ein Interview hier, da bin ich dann der Regisseur. Dann bin ich vielleicht am Montag wieder der Autor, der so einen komplett neuen Stoff verkaufen muss und der aber ein komplett anderer ist. Also ich habe schon das Gefühl, man ist damit, egal in welchem Beruf, dauernd eigentlich einerseits mit der Frage konfrontiert, wie sehe mich die anderen? Muss ich dem gerecht werden? Aber auch, wie sehe ich mich selber? Also wie möchte ich mich positionieren und fühle ich mich in der Rolle wohl, in der ich gerade bin? Und das ist eigentlich ein Thema, was mich auch schon bei meinem Kurzfilm sehr beschäftigt hat. Bin auch weit, weit davon entfernt, da Antworten drauf zu haben.
Zumal hier dazu kommt eben, das sind Menschen im Osten, die sich sowieso größtenteils neu definieren mussten in irgendeiner Form und neu befragt wurden in ihrer Identität. Also das ist ja durchaus ein ernstes Grundthema.
Ja, und von außen, wenn man von außen in Schubladen gesteckt wird, dann ist man noch mehr gezwungen, dagegen zu kämpfen. Auch wenn man das vielleicht gar nicht will. So, man geht praktisch auf den Blick der anderen ein, obwohl man selber eine ganz andere Selbstverständlichkeit hat. Ist einerseits eben, was mich interessiert, aber was ich glaube, was sich filmisch auch ziemlich gut alles so erzählen lässt.
Mit sehr viel Liebe, mit einem stillen Witz. Ich sag mal so, ich weiß nicht so, ob ich unbedingt diese Serie mal sehen wollen würde. Wahrscheinlich eher nicht. Wir wissen auch gar nicht so richtig, ob die da zustande kommt. Es gibt noch einen Stromausfall und. Es gibt auch wirklich diesen Panzer, den Tank. Der ist ja auch da. Also ich bin mir ganz sicher, dass man Another German Tank Story sehen sollte, weil es wirklich Spaß macht und weil es mit viel Liebe gemacht ist. Dieser Film jetzt also im Kino und Sie können übrigens Janis auch persönlich kennenlernen, Janis Alexander Kiefer, denn er ist jetzt auch noch unterwegs mit diesem Film, der in verschiedenen Kinos läuft. Morgen um 17.30 Uhr im Radio 1 Kino in der Kulturbrauerei in Berlin und dann am 16. April um 20.30 Uhr in der Brotfabrik. Und dann in Potsdam, ist noch eine Weile hin, am 29. April im Filmmuseum Potsdam beim aktuellen Potsdamer Filmgespräch. Da wird also Janis Alexander Kiefer ebenfalls Auskunft geben. Ich bedanke mich ganz herzlich. Schön, dass du bei uns warst. Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, letztlich sind Sie nicht für ihn verantwortlich.
Ach, wer denn dann? Wer ist verantwortlich?
Weil ich habe mit deinem Bruder nichts zu tun.
Sie müssen mir helfen. Bitte!
Und du brauchst gar nicht so unschuldig zu tun. Du wolltest doch immer, dass er wegkommt.
Radio 1, 2 vormittags, das Filmmagazin. Wir wollen jetzt über einen Film reden, der eine große Tragödie erzählt, der eine Familiengeschichte erzählt, der sehr intim ist, sehr persönlich und der gleichzeitig so eine Allgemeingültigkeit hat und zwar auch in seiner Erzählweise. Schwarz-Weiß erzählt mit hervorragenden Schauspielern. Was für ein Ensemble hat er da zusammenbekommen und zwar gleich für den ersten Film. Ich finde es zwar selber wieder erstaunlich, würde auch gleich mal wissen wollen, wie das funktioniert. Erstmal ganz herzlich willkommen, Tim Ehrlich ist bei uns zum Film Im Haus meiner Eltern. Hallo.
Hallo und vielen Dank, dass ich da sein darf.
Und dieser Film hat ja schon einen ganz wichtigen Preis bekommen in Rotterdam, nämlich bei diesem renommierten Festival gab es den Spezialpreis der Jury. Die Jury war also offenbar auch sehr berührt und sehr ergriffen und wahrscheinlich auch fasziniert vom Spiel von, ich sag's mal, Jenny Schilly in der Hauptrolle, lange nicht mehr gesehen, du bist sehr gefreut, Ursula Werner, Legende, Manfred Zapatka, Johannes Zeiler, Faust hat er schon gespielt und. Also wie macht man das?
Naja, man macht das, glaube ich, indem man erstmal eine ganz großartige Casterin hat. Die Ulrike Müller hat uns da unterstützt und hat auch ganz viele Schauspieler vorgeschlagen und die Erstkontakte hergestellt und hat einfach ein unglaubliches Händchen dafür. Und dann, glaube ich, das andere ist viel Überzeugungskraft von mir auch. Ja? Leute sozusagen irgendwie da dranbleiben und dann auch dafür kämpfen, dass solche großartigen SchauspielerInnen da sich finden lassen. Und die machen ja auch dafür dann etwas, dass sie vielleicht da auch investieren, auch wenn es vielleicht die nicht wissen, was genau rauskommt. Aber ja, wir waren sehr, sehr glücklich, die alle dafür zu gewinnen.
Und das ist auch wirklich wichtig bei so einem Film, finde ich, ein Team zu haben von Schauspielern und Schauspielerinnen, die in der Lage sind, die feinsten Nuancen zu zeigen, ohne viel Gerede, ohne groß Ausspielen, sondern eben die Intimität in der Familie, die ja was Selbstverständliches hat. Familienkonstellationen sind immer so, dass man nicht ständig über alles redet, sondern vieles passiert über Blicke. Und das war auch so, kann ich mir vorstellen, das ist dein Drehbuch, das du auch geschrieben hast, schon so angelegt, dass man diese Familie begreift, auch über ihr Verhalten, ich sag mal, in den Räumen.
Ja, genau. Also ich glaube, das war auf jeden Fall der Ansatz, dass man sehr in diesem Kammerspielhaften, in diesen Innenräumen ist und dieses klaustrophobische Gefühl damit auch hat. Aber gleichzeitig ist das auch etwas, was die SpielerInnen einfach mitbringen. Ja, also wenn du dann siehst, einfach die ausdrucksstarken Gesichter, die jeder hat, gerade Jenny Schilly, die wirklich meiner Meinung nach komplett brilliert in der Rolle, dann merkst du auch, den Satz können wir streichen, das brauchen wir gar nicht, das reicht schon, weil sie das alles schon verkörpert im Sein. Ja.
Und jetzt können wir mal diese Konstellation beschreiben, dieser Familie, weil ich sag mal ganz vorsichtig, ist nicht ganz einfach, auch das Verhältnis untereinander, sind ja noch andere dabei, also andere Geschwister. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was ist so die Familienaufstellung, wir können es ja mal so nennen.
Genau, also im Endeffekt ist es eine Familie, die lustigerweise als Kernfamilie daraus besteht, dass es Eltern gibt und vier Geschwister. Die Hauptfigur ist Holle, Jenny Schilly, und es geht um noch einen anderen Bruder, der Sven, der eben an Schizophrenie erkrankt ist. Und noch andere zwei Geschwister, die sich aber ein bisschen rausnehmen. Und es geht einfach um diese Frage, der an Schizophrenie erkrankte lebt mit seinen Eltern zusammen. Die Eltern werden alt und die Frage ist, wer übernimmt irgendwann die Pflege? Und Jenny Schillys Holle wird da langsam reingezogen, auch wenn sie es eventuell nicht möchte, aber gleichzeitig will sie auch immer helfen. Gleichzeitig merkt man auch immer mehr im Film, meiner Meinung nach, was eigentlich hinter dem Helfen noch steht. Was möchte sie damit eigentlich sonst noch bei ihren Eltern mit erreichen? Und es geht eigentlich um so eine Dechiffrierung von dem Helfen.
Kirsten Block haben wir noch vergessen. Der
Kirsten auch eine Block.
Wunderbare Darstellerin.
Ja, Peter Schneider.
Ja, natürlich Peter Schneider.
Also, auch.
Ja, Wahnsinn, muss man mal ganz klar zu sagen. In der winzigen Nebenrolle übrigens auch ein ganz wichtiger Markus Schleinzer als Psychiater. Ist ja auch ein toller Regisseur, auch Produzent, Caster.
Genau. Man hat als Caster angefangen und ist jetzt Regisseur und macht ganz tolle Filme auch.
Ja, finde ich auch. Jedenfalls haben wir diese Familie, jetzt, du hast gerade beschrieben. Und was ich so anrührend fand, ist ja die Tatsache, es entsteht ja immer ein größerer Druck durch die Tatsache, dass eben die Mutter, Ursula Werner, auch noch ins Krankenhaus kommt, dann auch noch wegfällt, erhöht sich ja sozusagen der Verantwortungsdruck auch nochmal für Holle. Sie muss jetzt wirklich handeln, dazu wird sie getrieben, aber sie nimmt diese Rolle doch auch mit einer, wie ich finde, großen Würde an. Einer Zärtlichkeit fast.
Ich denke auch, das ist so das Interessante. Da ist eine Strenge, eine Zärtlichkeit und es wird halt, sie nimmt es an und irgendwo überlastet es sie und gleichzeitig ist immer noch dieses Bedürfnis, vielleicht kann diese Hilfe dazu führen, irgendwie zu ihrem Bruder durchzudringen, der eben seit 30 Jahren unbehandelt lebt und eigentlich, das ist auch das Interessante, diese Negativsymptomatik der Schizophrenie hat. Also dieses sich komplett in sich zurückziehen, nicht mehr sprechen, Affektarmut, was ich selber auch bei meinem eigenen Onkel, auf den das basiert, erlebt habe. Ja. Mhm.
Darauf kommen wir noch, auf diese sehr private Seite dieser Geschichte. Aber um noch einen Augenblick bei den Schauspielern und Schauspielerinnen zu bleiben, es kommt auch dazu, dass dieses Paar, dieses Ehepaar, nicht besonders freundlich ist, offensichtlich auch zueinander nicht mehr eine gute Beziehung pflegt und das ja auch den Film mit so einer Aggressivität erfüllt. Auch im Umgang übrigens mit dem Sven, also mit dem Sohn, da herrscht eine, finde ich, ziemlich brutale Kälte auch. Woher kommt die?
Das ist interessant, weil die natürlich nie ausgesprochen wird. Das ist im Dazwischen. Das kann man so lesen. Ich kann das auch vollkommen nachvollziehen. Woher die kommt, ist wahrscheinlich wie in vielen Familien, über das sich unausgesprochene, ungelöste Sachen eben nicht aus der Wahrnehmung dann verziehen, sondern sie bleiben und sie werden immer größer. Und so wie der schizophrene Sohn in der Küche isst, während die anderen im Wohnzimmer essen, so lädt sich das langsam auf. Und ich glaube, es sind all diese ungelösten, unausgesprochenen Konflikte, die einfach ein echtes Miteinander unmöglich machen. Ja.
Aber durch diese Hilfsbereitschaft, nenne ich es jetzt mal, also diese Zuwendung eben von Holle, wird sie ja auch zu einer lebenden Provokation, ob sie das will oder nicht. Weil alle müssen sich jetzt zu ihr verhalten. Man muss auch das eigene Verhalten überdenken. Es ist ja die Provokation.
Lustigerweise. Und gleichzeitig ist es, wie du sagst, also es ist dieses Helfen, was eigentlich was unglaublich Schönes ist und was eine der schönsten Akte sind, die wir als Menschen leisten können. Und gleichzeitig zwingt dieses Helfen auch das Ansprechen, was ist da eigentlich passiert. Es holt es alles wieder sozusagen in das Bewusstsein zurück und jetzt müssen sich Leute neu positionieren und auch hinterfragen, was ist vielleicht vor Jahrzehnten schiefgegangen, was hätte verhindern können, dass es so wird, wie es jetzt ist.
Und wir alle wissen, nichts tun Familien lieber als Geheimnisse zu deckeln. Und wenn es nicht mehr geht, dann entsteht auch eine große Tragödie. Im Haus meiner Eltern ist der erste Film, der Abschlussfilm von Tim Elderich an der Filmakademie Baden-Württemberg. Hat er studiert, hat diesen Film gemacht und gleich in Rotterdam diesen schönen Preis gewonnen. Wir haben schon die Familienkonstellation, dieses Leben etwas beschrieben. Du hast auch schon gesagt, dass es da einen privaten Zugang gibt. Also das ist in dem Falle dann der Bruder deiner Mutter. Das wäre der Onkel. Richtig. Dann irgendwann kam mal der Punkt, wo du sagtest, das will ich jetzt auch für mich verarbeiten?
Naja, es ist, genau so ist es und es ist ja auch etwas, ich bin damit einfach aufgewachsen. Ich bin da reingewachsen und hatte immer meinen an Schizophrenie erkrankten Onkel im Haus meiner Großeltern, wo ich, der sich immer mehr zurückgezogen hatte und wo man dann sich auch zu verhalten musste. Und manchmal war es ganz unangenehm, auch als Kind mit dem zu interagieren. Und aber gleichzeitig wollte man, fühlte man sich schlecht irgendwie, dass man das unangenehm fand und wollte mit ihm interagieren. Und es war halt einfach immer ein Thema, wo man sich dann auch, wenn man nach Hause gefahren ist, gefragt hat, was geht eigentlich in ihm vor, was macht er eigentlich, was will er mit seinem Leben machen. Und so hat das immer in mir gebrodelt und ich wusste, eines Tages werde ich einen Film darüber machen. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt mein erster Spielfilm dann wurde, der das ist. Aber ja, es war immer etwas, wo ich merkte, das muss ich erzählen. Mhm. Und es war auch so, dass ich dann halt in der Jugend gemerkt habe, wenn ich es anderen Leuten erzählt habe, dass es A, erstmal für viele irgendwie besonders war, aber gleichzeitig auch sehr, sehr viele Menschen hat mir ähnliche Geschichten erzählt haben, dass doch Pflege in Familien sehr, sehr viele Familien betrifft und dass darüber nicht gesprochen wird.
Also der Onkel lebt nicht mehr?
Nee.
Aber die Mutter?
Meine Mutter lebt, mein Onkel ist, es ist auch eine verrückte Situation, der ist verstorben, während die Produktion war, also bevor wir gedreht haben und dann hat das natürlich auch vieles in dem Film dann definiert und so konnte man auch dann 2 Jahre nach seinem Tod in dem Haus, in seinem Zimmer nochmal drehen. Ja.
Also das ist der wichtige Punkt, im Haus meiner Eltern ist fast wörtlich zu nehmen?
Ist im Sinne von im Haus meiner Großeltern ist fast wörtlich, weil dort wurde es gedreht und für die Figur, also auch für meine Mutter, wäre das das Haus ihrer Eltern. Also ja, für mich war immer ganz wichtig, dass der Sven, der wird gespielt von einem Laien, das heißt, wir haben Streetcasting gemacht und haben in Berlin nach jemandem gesucht, der das einfach physisch verkörpert. Und wir haben dann Jens Brock gefunden, auf einer Parkbank sitzend, den wir angesprochen haben für den Casting, der jetzt zwar biografische Ähnlichkeiten mit meinem Onkel auf hat, aber sonst einfach durch seine komplette Physik und wie er es einfach verkörpert hat, diese Aura verkörpern konnte, dieses mysteriösen Verschlossenen. Ja. Und das war einfach viel besser, als wenn es ein Schauspieler ist, der das versucht zu erzeugen. Und der Jens Brock hatte einfach diese Aura schon mit dabei. Ja.
Der ist unglaublich, finde ich. So ein Brocken richtig, wie er so da sitzt und auch eine Abwehr ja zeigt. Und ja. Ich habe mir genau das gleiche gedacht. Ich dachte, jetzt ein professioneller Schauspieler kann sehr, sehr viel, wie wir alle wissen. Ja. Aber so etwas hinzustellen, das eben auch so irritierend ist für alle, ist eine große Leistung. Jens Brock, vielleicht macht er weiter.
Und das Interessante ist natürlich auch, dass wenn du ein Ensemble von SchauspielerInnen hast und dann hast du einen Laien, kann auch diese Irritation und dieses, wie agiert er und so, man dann auch benutzen, förmlich. Ne? Weil auch für die SchauspielerInnen ist es dann so eine Frage, wie reagiert der Laie in diesem Moment? Ja?
Und wie reagiert die Familie? Deine?
meine Familie reagiert eigentlich sehr positiv. Meine Eltern haben den Film auch gesehen. Das war einfach, ich habe es als offenen Prozess gemacht, weil mein Ansatz war immer empathisch allen Figuren in meiner Familie irgendwie entgegen. Das ist jetzt keine Abrechnung zu irgendjemandem, sondern es ist einfach, ich finde auch alle Positionen haben irgendwo recht. Und das war mir wichtig. Und so hat es doch einfach dazu geführt, dass es jetzt auch nicht auf Abwehr in meiner Familie gerät hat, sondern sie eigentlich auch irgendwie froh sind, dass darüber gesprochen werden kann, weil der Film würde gelingen, wenn nur eine einzige Familie an dem Punkt, wo diese Familie war vor 30 Jahren, über ihre Probleme spricht und es löst und nicht dort landet 30 Jahre später, wo diese Familie dann war.
Zumal ich vermute, es wird ja nicht eins zu eins erzählt, was im Haus deiner Eltern wirklich stattgefunden hat oder der Großeltern. Es ist ein Film, es ist eine Erfindung.
Genau, es ist eine dramaturgische Überspitzung, aber es ist halt nur diese Ausgangsposition. Und dann hast du ja das, ich hatte davor einen Dokumentarfilm gemacht, Mein Vietnam. Und ja, da
auch sehr erfolgreich war übrigens,
genau. Ja, genau. Und dann habe ich da auch gemerkt, manchmal ist es dann doch, wenn du ausgehst von dieser Realität, wenn du es fiktionalisierst und dramaturgisierst, kannst du noch mehr wie so ein Kessel den Druck erhöhen und noch mehr rausholen, was da unterschwellig drin ist. Und das war dann auch die Chance der Fiktion, noch mehr sozusagen an den Kern dessen zu kommen. Ja.
Und ich hatte das Gefühl, und damit kommen wir nochmal zum Anfang zurück, am Ende jetzt nämlich, dass die Schauspieler und Schauspielerinnen, die ja fast alle vom Theater kommen, dass sie das auch sehr genossen haben. Also solche Szenen durchzuspielen, alles zu zeigen. Also auch die Schroffheit von Ursula Werner, die ja eine Mutter ist, eine geborene Mutter, finde ich, auch in ihrem Spiel sehr oft. Also man merkt richtig, mit wie viel Genuss sie das auch mal gespielt hat, wirklich auch mal echt aggressiv und gemein zu sein.
Ja, ich hoffe, dass es den Schauspielern so ging. Ich wünsche es mir. Es ist natürlich bei so einem Abschlussfilm manchmal auch ein bisschen eng getaktet. Ja. Und das kann dann anstrengend sein. Aber ich glaube auch, dass was ich daran so mag, ist, dass diese Aggression dann aber auch immer noch mit so einem subtil und die ist nicht ganz ausgedrückt, sondern sie hält sich auch immer noch zurück. Und mir war auch immer wichtig, dass irgendwo dass sich nicht alles erklärt, dass auch Dinge unerklärlich bleiben, damit der Zuschauer einfach das noch aufladen kann mit seinen eigenen Antworten, warum das so ist. Ja?
Und auch das ist wieder typisch für Familien. Natürlich, man kracht sich, es gibt eine aufgeladene Stimmung und trotzdem ist eine Verbindung da. Und das spielen die eben so schön, dass man immer merkt, wir gehören ja zusammen, egal was passiert. Wir kommen auch nicht voneinander los übrigens. Auch das gehört zu Familien. Also man merkt, glaube ich, schon sehr schnell, über diesen Film mag man unheimlich viel reden und muss man auch reden. Und das kann man ja heute zum Beispiel mit dir, was ja natürlich wunderbar ist, nämlich im FSK, wo der Film ja auch läuft, um 18.15 Uhr zu der Vorstellung, wirst du kommen. Und noch viel mehr Familiengeheimnisse wahrscheinlich dann erzählen. Danke dir sehr herzlich. Schön, dass du bei uns warst. Tim Ehrich, Schöpfer von Im Haus meiner Eltern. Dankeschön.
Vielen Dank, dass ich da sein darf. Und einen schönen Samstag. Ciao.
Radio 1. Nur für Erwachsene.